Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wortschritte. Wir sind heute in Köln, in der Domstadt und haben einen ganz besonderen Gast. Uwe Schulz ist da. Hallo Uwe.
Das freut mich sehr, dass ich auch mal dabei sein darf.
Ja, nee, es freut mich, dass du mitgehst.
Ich habe sowas wie ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel gleichzeitig, weil ich in Köln zwar arbeite, aber nach wie vor als Migrant in die Sozialsysteme des Rheinlandes immer wieder reinpendle. Also mein Herz hängt immer noch am Revier. Aber da ich heute noch einen Job zu tun habe und das Termin nicht am besten passt, sind wir jetzt hier. Und vorm Kölner Dom stehen ist, glaube ich, nicht die schlechteste Option bei einem Wetter wie vom Schöpfer selbst gerade runtergeschickt. Und deshalb, glaube ich, haben wir eine schöne Zeit gleich gemeinsam.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Los geht's.
Okay.
Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eitz.
Lieber Uwe, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor.
Ach so, das ist immer so eine schwierige Geschichte, finde ich. Auch in solchen Runden, in denen man eine Funktion hat, pflege ich dann oft zu erwähnen, dass ich geimpft bin, inzwischen auch geboostert. Das ist dann immer schon der erste Punkt, an dem man seine Geschichte festmachen kann. Tetanus habe ich gerade einen Rückstand, habe ich gemerkt. Nach Gartenarbeit habe ich ein bisschen Sorge gehabt. Ich bin mit allem, was man so haben kann, nach deutschen Bildungsstandards versehen, mit Zeugnissen, die behaupten, dass ich was im Kopf hätte. Nur das interessiert am Ende niemanden, wenn du trotzdem Stuss erzählst. Also gelernter Journalist, ja. Lange gelernt, aber nach Tucholsky kann man auch 20 Jahre lang was verkehrt machen. Es gibt Leute, die melden sich bei mir und sagen, passt schon, mach mal weiter.
Okay.
Ich komme, wie ich glaube schon erwähnt habe, aus dem Revier.
Bin aus Bergkamen oder Kamen?
In Kamen geboren, dann irgendwann nach der Grundschule rüber nach Bergkamen. Das folgte kurioserweise der Nordwanderung der Steinkohlezechen. Mein Vater war Elektrosteiger, darauf legt er viel Wert, ja. Auch wenn er oft vor Ort war. Aber irgendwann hatte er halt den etwas anspruchsvolleren Job, da unten zu verkabeln. Hat von der Geschichte auch nie lassen können. Also wenn du Elektroinstallationen meines Vaters siehst, erkennst du sie, weil die wirklich jeden Atomkrieg überstehen würden. Die sind so robust und könnten auch 10 Tage unter Wasser stehen und würden keinen Schaden leiden. Irgendwann, ich habe es da auf eine gewisse Weise sehr gemocht, weil es schon eher dörflich war. Aber dann war irgendwann auch die Geschichte zu Ende erzählt. Und ich habe erst in Dortmund gemerkt, als mir eine Frau in die Quere kam, die
womöglich jetzt deine ist.
Richtig. Die, und das war wechselseitig, mir spontan unsympathisch war, dass wir 500 Meter voneinander entfernt aufgewachsen sind. Und das erzähle ich deshalb, weil selbst in einem 50.000 Einwohner Städtchen es möglich war, Milieus so unterschiedlich zu gestalten, dass wir uns nie begegnet waren bis dahin,
okay.
In einem kleinen Städtchen Bergkamen. Studiert habe ich dann in Dortmund, weil da Journalistik zu haben war. Hat auch eine besondere Geschichte, ein bisschen fromm angehaucht. Ich habe damals echt gebetet, wenn das was werden soll mit meinem Interesse am Journalismus, dann lass mich den Numerus Clausus packen.
Ja.
Also ein sehr typisches, egoistisches Teenager-Gebet. Ich habe den jetzt hier gepackt, habe studiert, große Schwierigkeiten gehabt, weil Studien bedeutet, sich selber zu managen. Ich habe ein ganzes Grundstudium gebraucht, um das zu checken, dass die Freiheiten auch Pflichten mit sich bringen. Und dann war das Hauptstudium einfach gigantisch. Ich habe es genossen. Und dann bin ich über Zeitungen, Privatfunk in Dortmund, 91.2, über 1 Live, WDR 2. Jetzt so der klassische geriatrische Prozess bei WDR 5 gelandet. Einem Wortprogramm, das viel zu wenige Menschen hören.
Ja.
So eine 750.000 in Nordrhein-Westfalen. Aber die das tun, die tun das mit Herz und Seele und die schätze ich alle sehr.
Ja. Das war jetzt der Werbeblock für WDR 5.
Absolut. Aber wir zahlen ja gegenseitig aufeinander ein. Also das Image von WDR 5 auf meins und umgekehrt hoffe ich auch, dass ich dem Laden nicht schade.
Ja.
Ja. Das ist so die grobe Geschichte. Ich habe leider keine Kinder. Dafür haben wir dann, wie die meisten Leute, die irgendwann erkannt haben, sie möchten trotzdem einen geselligen Umgang mit meiner Frau einen Hund angeschafft.
Was hast du für einen Hund?
Ja, das muss ich immer erklären. Viele fragen, ja, wie viel Pudel ist denn da drin, weil er so schöne flauschige Haare hat. Null. Es ist ein italienischer Wasserhund, Lagotto Romagnolo.
Wasserhund? Habe ich noch nie gehört.
Und du merkst es an jeder Pfütze, wie wahnsinnig wasseraffin er ist. Ja. Und
der liegt dann auch breitseitig drin, auch wenn das voll Matsche ist?
Er liebt Wasser, sobald es fließt. Also wir waren jetzt vor ein paar Wochen in Oberbayern. das Wasser hatte gerade begonnen, wieder richtig flüssig zu werden. Und der war schon mit Arschbaum mit drin. Das glatte Gegenteil von mir. Ich bin total fimschig, was solche Temperaturen angeht. Also er ist kein echter Italiener, glaube ich. Wenn dann Norditaliener aus den Alpen. Er liebt alles, was kühl und frisch ist. Und sobald es so ein bisschen wärmer wird wie heute, fängt er an zu hecheln und legt sich gerne auf kühle Fliesen. Aber wunderbarer Kerl und geht glatt unter meinem Radar durch. Alles Intellektualistische ist ihm völlig fremd. Das mag ich sehr gerne.
Sehr schön. Ich habe für mich auf jeden Fall auch die Frage vorbereitet, weil du ja gerade den Intellekt ansprichst, wäre jetzt später gekommen, aber kannst du eigentlich auch banale Dinge tun?
Ja, meine
so
Frau,
wie dein Hund?
Ja, meine Frau winkt ganz oft ab, wenn ich wieder eine meiner Pointen zünde. Bei jedem anderen Publikum hätte ich, glaube ich, große Zustimmung. Das teste ich auch ab und zu mal. Meine Frau rankt immer und sagt, ist unter deinem Niveau. Da lache ich jetzt aber nur ein bisschen mit. Ja, kann ich. Ich mag schlimmste Karlauer. Mir fallen aber auf Kommando nie welche ein. Da muss ich so ein bisschen ins Rollen kommen. Und ich mag auch jede Art von Flachwitz und Monty Python, absurden Witz und so weiter.
Okay.
Mache ich alles mit.
Okay. Wenn es hier so rundum so ein bisschen laut sind, wir sind noch im Bereich des Bahnhofs, gehen aber jetzt gerade so runter an den Rhein. Dann wird es vielleicht ein bisschen leiser und muckeliger und schöner.
Und sind gerade gegangen über den Konzertsaal der Philharmonie hinweg. Das ist schon eine der kuriosen Geschichten.
Kenn ich.
Musste mal abgesperrt werden, wenn hier unten Proben waren, weil nämlich der Trittschall des Platzes, über den wir gerade gehen, so durchdringt, dass da unten Tonaufnahmen nicht puristisch möglich waren.
Das hat mir der Robert Kellner irgendwann schon mal erzählt.
Ja, bizarr.
Ja, Redakteur beim WDR, um das auch mal einzubringen.
Genau, gemeinsamer Bekannter.
Genau. Uwe, ich komme einfach nochmal so auf den Anfang praktisch zurück. Ne? Ich habe gelesen, du hast mal gesagt, am Ende oder vor dem Ende deines Journalistikstudiums hast du gelobt, niemals für ein elektronisches Medium arbeiten zu wollen. Was ist denn da schiefgelaufen?
Ja. Ich glaube, da bin ich auch noch nicht ganz drüber weg. Also meine Liebe zu Print oder typografisch vermitteltem Inhalt ist nach wie vor wahnsinnig groß. Ich bin da so reingeraten, ja, so falscher Umgang, dann immer weiter gelobt und ermutigt. Es ging tatsächlich los mit einem sehr lieben Freund, der leider nicht mehr da ist, gestorben. Ralf hat irgendwann gesagt, Uwe, du solltest das zumindest mal probieren. Und hier gibt es, das war ein Volontärspraktikum, nannte sich das in meinem Studium.
Ja.
Es gab da eine Option, die auch ein bisschen weiter weg war von zu Hause, nämlich in Nordhessen. Und da hat er gesagt, Uwe, die werden dankbar sein, wenn sie dich kriegen. Dann bin ich widerstrebend dahin und da hat es dann Zoom gemacht, wie das Aufnahmegerät von Jörg auch heißt.
Wozu hast du denn eigentlich sonst tendiert? War es dann wirklich Printmedien, wo du eigentlich zuerst hin wolltest?
Ja, ich habe gestern noch mit jemandem gesprochen, der zur Funke Mediengruppe gehört und habe gesagt, ich glaube, es liegt an meinem Hang zum Palliativen, ja, also dem Verfall pflegend beizuwohnen. Und seit ich Journalismus mache, hieß es immer, Print ist tot. Und ich dachte, super. Dann werde ich ihm aber noch einen schönen Abgang bereiten. Und es liest sich einfach intensiver, als es sich hört. Es ist nicht so flüchtig.
Ja.
Es ist sinnlicher, finde ich, auch wenn Klangeindrücke ganz toll sind.
Auch von der Haptik her, meinst du?
Ja, ich liebe tolles Layout. Ich gucke gerne in der Zeit oder sogar in der Welt oder Welt am Sonntag, wie die Seiten designen. Und das ist einfach eine andere Art von Informationsaufnahme.
Ja,
daran liegt's.
Aber jetzt bist du schon seit über 30 Jahren beim WDR tätig?
Seit 96. Also noch nicht ganz 30.
Also nicht ganz. Ja.
Aber es fühlt sich schon so an, als wäre ich im Grunde gleich nach der Gründung mit dabei gewesen.
Also du warst nicht bei der Gründung von 1 Live dabei?
Nein, ich bin ein paar Monate später gekommen. Ich glaube, ich bin bei der ersten Party reingeplatzt, die gefeiert haben. Die waren wahnsinnig feierwütig. Und hatte da ein Vorstellungsgespräch mit einem leicht angetüterten Gerald Baas, hieß der damals, der Programmchef.
Ja.
Und der hat dann so zwischen Schnittchen und Kölsch gesagt, ja, lass uns mal probieren, komm mal vorbei. Ja, und dann habe ich da gearbeitet.
Hast du einen Tag davon mittlerweile bereut, oder?
Ja, klar.
Mehrere wahrscheinlich schon.
Ja, es gab halt, also Führungskultur im WDR ist eine, von der die Managementverantwortlichen selbst sagen, wir brauchen einen Kulturwandel, das tun sie seit Jahren. Und wer das von sich aus schon anstößt, der gibt zu, dass die Mechanismen, die in allen hierarchischen Systemen irgendwann eintreten können, dass die natürlich auch im WDR manchmal gegriffen haben. Und das hat mich dann ab und zu auch mal erwischt, kalt oder traumatisch im engsten medizinischen Sinn. Ich bin jetzt nicht irgendwie schwer belastet davon, aber das waren so Momente, wo ich dachte, wisst ihr was, macht doch euren Kram alleine. Aber das waren wirklich die Ausnahmen.
Ja.
Ich mag den Job einfach. Und die Leute sind in der Regel einfach sehr angenehmer Umgang. Und die paar, die dann so als Streichkandidaten dabei sind, die kann man ja großräumig umschiffen.
Die hast du ja in jedem Job.
Absolut.
Na, also die findest du ja überall im Grunde genommen.
Ich suche die gar nicht, ich finde die einfach. Also die finden mich, ja.
Ja. Uwe, du warst zuerst Redakteur, 1Live, später auch bei WDR 2.
Ja.
Wie bist du denn halt in die Moderation gekommen? Oder zur Moderation gekommen?
Lass mich kurz überlegen, weil ich klinge jetzt, glaube ich, so wie manche Künstler, die von sich immer behaupten, ja, ich kann da gar nichts dafür und so. Und das haben andere zu entscheiden. Ich glaube, ich habe immer wieder mal meine Komfortzone verlassen. Und als das Thema aufkam, wir brauchen das war das WDR 2 Sonntagsmagazin A bis Z, wir brauchen da möglicherweise demnächst jemanden. Da habe ich gesagt, ach, das könnte mich interessieren. Und gefunden hatten sie mich, weil ich einen Reporter-Einsatz hatte, in einer Beauty-Farm für Männer. Und ich habe live reportiert aus dem Schaumbad nach meiner Gesichtsbehandlung. Und das fanden die anscheinend so ermutigend, dass ich danach im Casting war. Und fortan war ich immer wieder mal als Moderator zu hören. Und in der Festanstellung habe ich drum gerungen, weil mein Puls einfach aufs Angenehmste schneller ging, wenn ich am Mikro war, dass ich neben meinen Diensten und festen Jobs und Funktionen dafür immer noch einen Slot, so hieß das früher, glaube ich, noch nicht, noch ein Zeitfensterchen offen gehalten bekomme. Und der erste Crash war, als einer der Chefs gesagt hat, nee, passt jetzt nicht mehr, du machst jetzt entweder deinen höher dotierten Redakteursjob oder On-Air. Und dann habe ich gesagt, okay, dann On-Air und nicht so hoch dotiert. Das war das Erste. Und das Zweite war, ich bin sogar mal Hierarch gewesen, stellvertretender Studioleiter in Bielefeld. Und bei aller Integrität und aller Zuneigung zu vielen da, das war so eine toxische Atmosphäre. Eine so komplett verhunzte Systematik, dass ich an der Stelle gesagt habe, ich werde mich hier nicht abarbeiten mit meinen guten Absichten an Menschen, die es einfach nicht wollen, die nicht eine gelingende arbeitskooperative Atmosphäre wollen, sondern die immer den Konflikt suchen. Und das war der Moment, dann starb auch noch meine Mutter, wo ich gedacht habe, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben?
Ja.
Und habe gedacht, ich reibe mich jetzt nicht auf an fremder Leute Beklopptheiten. Und dann bin ich ins freie Dasein gewechselt.
Genau, du bist jetzt freier Moderator im Grunde genommen.
Ja, ganz frei. Im WDR gibt es dafür noch eine kleine soziale Absicherung. Die bedeutet, man darf nicht von heute auf morgen gecancelt werden.
Ja.
Aber wenn du es früh genug ankündigst, als Honorar- und Lizenzabteilung, wie das früher hieß, dann kannst du binnen weniger Wochen auch wieder auf der Straße stehen.
Ja.
Das klingt theoretisch, ist aber einigen so gegangen, ist mit eingepreist. Für jemanden, der zur Angst neigt wie ich, war das immer ein Thema.
Genau, das wollte ich nämlich fragen.
Ja.
War das für dich ein großer Schritt aus der Festanstellung in die Freie?
Ja, großes Thema. Und es gibt den legendären Satz, weil ich damit lange schwanger gegangen bin. Und der WDR hatte die schöne Möglichkeit mir eröffnet, erstmal ein halbes Jahr lang zu testen. Das heißt, mein Vertrag ruhte. Und ich bin zum halben freien Honorar testweise in dieses freien Dasein gewechselt. Und dann habe ich gesagt, ach, können wir das noch ein halbes Jahr verlängern? Und dann hat der damalige Hörfunkdirektor gesagt, Schulz, entweder jetzt springst du oder, also eins oder das andere.
Dann ich Fisch oder Fleisch, warst du damals.
Genau. Und dann bin ich mit meiner Frau in Klausur gegangen und sie hat den legendären Satz gesagt, Uwe, wenn alles schief geht, und dann sagt sie, kann ich immer noch im DM Regale aufräumen? Und also sie hatte sich zur Verantwortung gemacht, was ich gar nicht erwartet hatte. Und sie hat mich damit auf die schönste Weise entlastet und es wirkt bis heute nach. Also sie hat nie gefragt, was soll der Quatsch? So ein leicht prekäres Beschäftigungsverhältnis. War nie Thema.
Und das ist Liebe, oder?
Ich habe das in dem Moment gespürt, aber erstmal habe ich das erfahren als große Erleichterung, als psychologischen Stöpsel, den jemand gezogen hat. Ja? Und dann, ich merke jetzt auch Jahrzehnte danach, das muss Liebe sein. Ja.
Ihr habt bei WDR 5 einen schönen Claim. Radio mit Tiefgang.
Mhm.
Wenn WDR 5 Radio mit Tiefgang ist, was ist denn WDR 2?
Ja, das ist so eine Geschichte, weil die wahnsinnig erfolgreich sind, nach allem, was sich quantifizierbar messen lässt. Ich habe irgendwann gesagt, deshalb bin ich auch da weggegangen. Es ist nicht mehr meine Veranstaltung, sie machen aber einen super Job. Und deshalb glaube ich, WDR 2 ist eine wunderbare Tagesbegleitung die deine Stimmung tendenziell aufzuhellen bereit und fähig ist. Und das ist eine ganz wichtige Funktion, in verdrießlichen Zeiten umso mehr. Vor allem ist es ein kommunikatives Medium, sehr interaktiv, hält die Leute also auch im Bewusstsein, dass sie nicht alleine sind auf der Welt. Und deshalb ist es für mich die seriöseste Unterhaltungsveranstaltung, die ich mir im öffentlich-rechtlichen Rahmen denken kann.
Aber wo ist der Tiefgang?
Der Tiefgang findet da statt, wo sie wirklich Informationen suchen. Die reden auch mit ministeriell Verantwortlichen, die reden auch mit Funktionsträgern, die reden auch über politisch brisante Themen. Die sind natürlich mit dem Ukraine-Krieg befasst, die haben natürlich Corona auf der Agenda. Die werden natürlich, vor wenigen Tagen war das ein Riesenthema vor diesem Podcast hier, dass die Mafia mit einer europaweiten, sogar weltweiten Razzia einen schweren Schlag erlitten hat. Sowas bilden die alles ab. Also es findet auf den intensiven Inseln statt. Und sie haben sogar, das war so, glaube ich, das Vermächtnis des geschiedenen Programmchefs Jochen Rausch damals, sogar das Mittagsmagazin wiederbelebt, unter diesem Namen, um diesen Nimbus auch zu bewahren.
Ja.
Und deshalb glaube ich, im Rahmen dessen, was das Publikum da sucht, nämlich nicht zu viel Strapaze, sie werfen jetzt nicht den Anker immer in die größten Tiefen.
Ja.
Aber sie zeigen immerhin dahin, wo die Tiefen sind.
1000 Schritte.
Wenn du das jetzt alles so positiv schilderst, warum bist du gegangen von WDR 2?
Das steckte in der Veranstaltungsmoderation, als ich gesagt habe, die machen einen super Job, ist aber nicht mehr meine Veranstaltung.
Okay.
Weil, also der Punkt war, das fand Jochen Rausch doof, dass ich das irgendwann mal öffentlich gesagt habe. Jochen Rausch kam und sagte, wir werden das Mittagsmagazin wiederbeleben. Du bist unser Anker. Das passt genau, ja. Unterhaltung und Tiefgang in WDR2-Format. Mach das.
Ja.
Und jetzt bin ich wieder indiskret. Jochen Rausch wird wieder an der Tür kratzen und sagen, was soll der Quatsch? Aber mache ich trotzdem. ich habe gesagt, ich habe genau dieselbe Idee von meinem journalistischen Profil, nur ich habe eine konsequentere Idee.
Okay.
Bei WDR 5 werfen sie regelmäßig die Route ins tiefere Wasser. Und deshalb danke für diese schöne Option. Ich werde sie in Vollendung suchen.
Ja.
Und deshalb gehe ich in aller Freundschaft und aller Liebe. Und dann war das der Wechsel.
Spielte die Doppelmoderation auch eine Rolle?
Ich kam ja aus einer, also ich kam ja aus dem Frühprogramm. Also ich war Primetime-Mensch. Das ist ja für Menschen, die jetzt in der Radiowährung nicht mehr so zu Hause sind, weil ja kaum noch jemand linear hört. Das war schon die wichtigste Sendung, die ich moderiert habe, mit Birte Sönnigsen zusammen, die inzwischen Hauptstadtkorrespondentin ist. Die habe ich gemacht. Da haben wir uns richtig reingefuchst. Aber das Mittagsecho wäre gar nicht doppelmoderiert gewesen. Also das hätte ich nicht vermisst. Das war nicht
ich, ich zielte jetzt wirklich auch mehr auf die WDR 2 Doppelmoderation.
Ja.
Weil ich fand immer, die brauchst du gar nicht. Also du brauchst nicht den Sidekick, weil du kannst das alleine. Und es gibt meines Erachtens ganz wenige Doppelmoderationen, die wirklich gut funktionieren.
Ja.
Also eine ist davon für mich zum Beispiel Briesch und Imhoff.
Ja, legendär.
Die beiden finde ich sensationell.
Die haben, glaube ich, carte blanche. Die werden sie, wenn die nicht riesen Unsinn anstellen, glaube ich, noch bis ans Ende aller Tage beschäftigen. Ja, also wenn das jetzt ein Feedback war zu der Doppelmoderation von Birte und mir, dann nehme ich das dankbar an und sage, ja, wir fanden es irgendwann ganz gut.
Okay.
Braucht man eine Doppelmoderation? Das war oft die Frage, was ist gerade so eine Blitzbirne wie Birte eigentlich in dieser Konstellation? Die hatte oft
aber
so,
die weiß, dass du sie genannt hast?
Absolut, eine Blitzbirne, weil wir schätzen einander sehr. In Zeiten, als der BVB wirklich mal konstant interessanten Fußball gespielt hat, haben wir uns gegenseitig auch immer so genannt wie das legendäre Sturmduo damals, Aubameyang und Marco Reus. Also wir haben uns immer Partner genannt.
Ja.
Also ich schätze Birte sehr. Sie war eigentlich unter Wert in diesem Doppel. Das haben sie aber dann später ein bisschen justiert und dann war auch gut. Ja.
Die Sender unterliegen meines Erachtens, oder so wie ich es mitbekomme, einem immer größeren Sparkurs. Ist das bei euch bei WDR 5 auch so? Oder könnt ihr noch aus dem Vollen schöpfen und sagen, wir kaufen den Programmpunkt ein, da schicken wir noch mal einen los, der es macht?
Ja, also ich bin ja, das ist der Vorteil an meinem freien Dasein. Einer der Gründe, wirklich zu kündigen, war auch, ich hatte keinen Bock mehr, in viel zu langen Konferenzen rumzusitzen, in denen in der Regel pseudodialogisch aufbereitet wurde, was sowieso längst entschieden war. Jetzt habe ich als Freier im Grunde immer nur die Ergebnisse auf dem Tisch. Heißt dann, folgende Rubrik findet nicht mehr statt oder diese besondere Idee werden wir nicht umsetzen oder unser Team bei der nächsten Großveranstaltung wird ein bisschen kleiner sein oder ähnliche Dinge. Ich kriege den Spardruck als solchen nicht direkt mit.
Ja.
Aber wenn ich einen Strich drunter mache und vergleiche über mehrere Jahre hinweg, was wir investieren, dann fällt schon auf, dass zumindest Mittel umgeschichtet werden, mehr ins Digitale, ins Crossmediale und manche Dinge dadurch weniger Bedeutung haben.
Ja.
Aber uns geht es echt noch Gold im Vergleich mit vielen anderen in der Medienbranche.
Würdest du mit deinem Qualitätsanspruch, den du hast, sagen, dass du jetzt bei WDR 5 zu Hause bist?
Ja, ich mache es jetzt kurz. Uneingeschränkt ja. Es gäbe im Grunde nur noch ein Programm, in dem ich denke, die rühren noch mehr Schwarzbrotteig an. Das wäre Deutschlandfunk. Und ja. Finde ich nett.
Magst du Schwarzbrot?
Ja, absolut. Also ich mag sehr gehaltvolles Brot, aber im Moment mag ich dieses leicht abgereicherte, wie es WDR 5 hat, zwischendurch auch mal ein längerer Vokaltitel, einer pro halbe Stunde und dann auch noch von guter Qualität, wie ich finde. Ich höre da oft Singles, die ich mir später selber in meine Playlist hole. Ist, finde ich, ein bisschen weniger stiff upper lip, würden wahrscheinlich die Briten sagen. Und das unterscheidet uns auch von vielen anderen Infoprogrammen in der ARD. Deshalb zur Frage, könnte man das nicht alles zusammenlegen? Ich finde, nein. Sowas wie WDR 5 gibt es im ARD-Konzert nicht so oft.
Ja.
Info, aber ich nenne es immer abwärtskompatibel.
Warte mal, Uwe, da kommt gerade so ein riesen Rollkoffer.
Ja.
Der brettert dich gerade über.
Startup Live stand, glaube ich, auf seinem Koffer. Jemand, der zu einer Präsentation muss.
Was mir bei WDR 5 hier einfällt, ist eine... Früher war das gar nicht zu hören, weil die Musik nicht so toll war. Das waren ja früher, das war früher ja, glaube ich, überhaupt keine Musik, das waren ja mehr Töne.
Mhm.
Das hat ja mit Musik nichts zu tun. Und das hat sich bei euch ja doch auch richtig gut gewandelt, finde ich.
Mhm.
Deswegen ist der Sender mittlerweile meines Erachtens auch gut hörbar.
Ich werde es sehr gerne weiterreichen. Manchmal lobe ich die Musikredaktion über einen Klee on air.
Ja.
Manchmal sage ich denen das auch bilateral. Und natürlich gibt es auch mal ein, zwei Tage, wo ich denke, na nü, was haben sie denn jetzt? Warum denn plötzlich so eine südamerikanische Phase mit Singer-Songwriting auf Portugiesisch, das mich weder anspricht noch mir verständlich ist? Aber dann ist auch wieder gut. Dann kommt wieder Alternative oder Indie-Zeug, das ich ganz gerne höre. Ja, super. Das haben die sich, glaube ich, immer gewünscht.
Ja. Wenn wir jetzt in dein Auto einsteigen würden und ich würde an dem Knöpfchen vom Radio drehen, welchen Sender hören wir da?
Wenn meine Frau zuletzt das Auto hatte... WDR 4, das sich auch gewandelt hat.
Ja.
WDR 4 ist im Grunde das, was WDR 2 vor 10 Jahren war. Hat zum Teil dieselben Leute on air, hat zum Teil dieselben Tracks in der...
Heike Knispel und Co.
Katrin Brackmann,
ja, genau.
Jürgen Mayer, Stefan Vogt, dieselben Tracks in der Playlist und ist gut nebenbei zu hören. Das allerdings ist dann... Radio mit nicht so viel Tiefgang.
Nein.
Und das suchen die Leute auch. Das Klischee jedenfalls von der Schlager- und Oldie-Welle stimmt überhaupt nicht mehr. Und dann höre ich mal kurz rein bei WDR 4. Sollte es der Abend sein und es kommt zum Beispiel Songpoeten mit Purple Schulz, der gräbt immer ein paar schöne Klangperlen aus, höre ich super gerne.
Ja.
Dann bin ich dabei. Oder Musik zum Träumen, also das ist so die gute Nachtmusik, auch super kitschiges Zeug am späten Abend.
Ja.
Dann lasse ich auch mal laufen. Aber ansonsten schalte ich dann schnell um. Einmal kurz durch. Was machen die Kollegen bei 1Live? Aha, alles klar.
Ah, okay.
Was macht Cosmo, wenn ich in der richtigen Gegend bin? Aha, interessant. Zwei, drei. Drei kommt weniger vor. Und dann bin ich bei 5.
Hast du denn noch irgendwie Kontakt zu 1Live, zu den jüngeren Leuten? Entschuldige, das klingt jetzt komisch.
Nö, also, das musste ich ja auch irgendwann mal anerkennen. Dieser Rollenwechsel, ne? Du bist irgendwann der Rookie, ja? Auf den die Leute fördernd und fordernd hinabschauen. Dann bist du irgendwann so Establishment. Und jetzt bin ich manchmal so einer, der muss gar nicht mehr groß sein Profil schärfen, sondern der gilt als Gesetz. Das ist echt ungewöhnlich.
Ja.
Und deshalb, ja, mit jüngeren Leuten habe ich deshalb viel zu tun von 1Live, weil viele von denen direkt rüberkommen. Also, wir haben Moderatoren, die sind direkt gewechselt.
Max von Malotki.
Max von Malotki war schon da. Der hat mich eingearbeitet im Morgenecho. Andreas Busche, früher Primetime 1Live, sitzt da. Wir machen immer schlechte Scherze miteinander. Gerne noch ein Stück weiter den Rhein aufwärts.
Ja, sehr gerne.
Und eine Redakteurin ist rüber gewechselt. In den News sind Leute von da. Also ja, die habe ich. Und manchmal trifft man, weil Köln ja dann doch irgendwie so eine Medienfuzzi-Stadt ist auf der Straße oder bei irgendeiner Party jemanden und schnackt eine Runde. Also den Imhoff habe ich vor ein paar Monaten mal gesehen wieder. Und auf dem Flur rempelt man sich auch mal ganz freundlich an. Also ja, Ich habe auch mit jüngeren Leuten noch Kontakt. Ich stelle mein Hörgerät dann auf Telefon und dann läuft es auch.
Im Augenblick müssen wir es ein bisschen runterstellen, weil gerade hier die Feuerwehr oder wer auch immer gerade vorbeifährt. Du bezeichnest dich selbst als Radiogesicht. Mhm. Ist das jetzt Kokettiererei oder wie ist das entstanden? Hattest du nie irgendwie mal den Traum, beim Fernsehen zu landen?
Also wer am Ende seines Studiums sagt, auf keinen Fall elektronisch, der meint damit und schon überhaupt gar niemals nicht visuelles Medium. Ich habe irgendwann mal, als WDR 2 auch Events gestreamt hat, vor der Kamera gestanden. Ich fand es gar nicht schlecht. Es ist ein bisschen Kokettiererei, aber es ist wie so oft bei Humor. Der hat ja auch so eine Seite, die deckt was Schwieriges zu. Und mit meinem Leben lang 6 Dioptrien plus.
Echt so viel?
Ja. Oder manchmal in besten Zeiten 5,25 rumzulaufen. Und das noch in Zeiten, als so eine Brille auf der Nase eines Knaben in den 70ern locker mal 1,5 Pfund gewogen hat. Ja.
Ja.
Das ist schon eine Geschichte, hinter die kommst du nicht so schnell zurück. Ja. Kontaktlinsen habe ich probiert. Mehr wegen des Komforts, weil ich im Fußball so oft Brillen verloren habe. Die waren dann einfach in Matsche. Und habe sie nicht vertragen. Und seitdem, Brille ist der Horror für jeden Fotografen und Videografen, seitdem Radiogesicht.
Wenn du Fernsehen machen dürftest, was wäre das für eine Sendung? So eher Richtung Lanz, Hart aber fair oder eher Late Night Schulz? Oder?
Also entweder dialogisch vor der Kamera oder dann als Autor gute Geschichten erzählen über Menschen, am liebsten über Menschen, die durch Tiefen gegangen sind und mit ihrem Leben gelernt haben, Frieden zu machen. Egal, was das bedeutet. Ich gucke ja selber solche Sachen. Warum entscheidet sich jemand für einen assistierten Suizid? Wie lebt es sich als mehrfach schwerstbehinderter Mensch und ähnliche? Ich habe da einen Hang zu diesen zerbrechlichen, zerbrochenen Existenzen. Ja. Solche Geschichten zu erzählen, gerne auch ohne mich vor der Kamera, das fände ich nach wie vor toll, weil manche Bilder einfach doch viel eindrücklicher sind als Worte.
Ja, okay. Aktuell reden wir ja, und das kommt bestimmt bei euch bei WDR 5 ja auch vor, von künstlicher Intelligenz, Chat, GPT. Mhm. Glaubst du, dass in naher Zukunft irgendein Chat-Roboter nicht nur deine Texte, deine Moderationstexte, sondern auch deine Moderation übernimmt?
Ich glaube, dass er eine Moderation übernehmen wird. Ich bin nicht sicher, dass es meine sein wird. Wahrscheinlich werde ich ihm gerade noch entkommen. So rein von der Evolution dieser Technologie.
Von der Altersstruktur her.
Ja, ich könnte das biologisch gerade noch so wegdribbeln, aber ich bin ziemlich sicher, KI wird. Das klingt jetzt nach so einer großen, fast schon dystopischen Ansage, aber ich bin nach längerem Überlegen dazu gekommen, KI wird wirklich unser aller Leben oder das der Nachfahren so unvorstellbar umkrempeln,
ja,
dass über dieses Detail zu reden, werden die mal moderieren, dagegen fast schon kicky, falls es ist.
Blöde ist, ich habe heute leider meinen Schrittzähler nicht angeschmissen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal so,
ja,
und hören einfach auf, wenn meine Fragen zu Ende sind.
Wir haben ja so eine Orientierung. Man kann ja sehen, wo wir gestartet sind. Da hinten Hohenzollernbrücke.
Ja.
Auch mit einer eigenen Geschichte, die Cancel Culture genannt werden könnte. Es gibt Leute, die sagen, wir müssten diese Reiterstatue nicht verschwinden. Und andere sagen, nee, im Gegenteil, die müssen da stehen bleiben, um zu zeigen, aus was für einer bizarren Geistesgeschichte wir kommen. Ja. Und vor uns, auch typisch Köln, ne? Da hinten ist das Schokoladenmuseum.
Ah.
Also zwischen historisch schweren Lasten und total nutzlosem Amüsement in Köln immer nur wenige Schritte.
Okay, dann gehen wir doch die wenigen Schritte jetzt in Richtung des Schokoladenmuseums.
Mhm.
Der zweite Block geht so ein bisschen über das Thema Bücher.
Mhm.
Denn du bist nicht nur Moderator, du bist auch Autor. Wie viele Bücher hast du mittlerweile geschrieben?
4. Ja, und das Jüngste ist jetzt auch schon wieder 7 Jahre alt, woran wir merken, es ist fast ein bisschen anmaßend zu sagen, ich sei noch Autor. Ich habe vieles Angefangenes in meinen Rechnern. Nichts davon ist zu Ende gereift. Und deshalb bin ich gerade in so einem Winterschlaf als schreibender Mensch.
Okay.
Weil ich den Anspruch habe, das muss wirklich rausdrängen. Mhm. Ich muss den Eindruck haben, darauf wartet irgendwer. Und das passt im Moment bei keiner dieser Geschichten.
Ja.
Aber das kann ich ja mal spoilern. Ich habe seit 10 Jahren parallel zu den anderen Titeln liegen eine Geschichte, die handelt davon, was würde künstliche Intelligenz wohl für den christlichen Glauben bedeuten.
Ach.
Werden wir irgendwann mal völlig problemlos Gottesbegegnungen haben, die computergeneriert sind.
Ja.
Und,
das heißt, da ist der Pfarrer so wie Abba
ja,
zu sehen.
Oder Christus selbst würde vorbeikommen. Ja.
Als Hologramm.
Genau. Und das liegt da als Skizze und ist nichts geworden und so weiter. Also ja, ich bin immer noch geneigt, aber im Moment ohne großen Ausdruck.
Ja, dann lass uns über das letzte Buch sprechen. Da ging es nämlich um das Thema Versöhnung.
Mhm.
Eine Sammlung von mehreren Geschichten. Gibt es einen bestimmten Auslöser, warum du dich für dieses Thema Versöhnung entschieden hast? Oder was hat dich da angestoßen?
Ja, das ist interessanterweise eine Parallele zu dem, was wir gerade über gute Fernsehgeschichten erzählt haben. Ja, ich habe da auch das Zerbrechliche gesucht. Eigentlich habe ich mir immer gewünscht, das ist aber auch eine alte Aufgabe von Kirche, von Verkündigung, das Evangelium so zu übersetzen, dass religiös völlig unmusikalische Menschen sagen, ah, darum geht's im Kern, ja?
Ja.
Nicht um irgendwelche Glaubensgrundsätze oder transzendenten Erfahrungen, sondern um existenzielle Fragen. Und weil sich Evangelium nun mal um Versöhnung dreht und du irgendwann mal einen Titel finden musst für so ein Buch, der noch nicht vergeben ist, aber knackig auf den Punkt kommt, war das das Zentrum. Im Grunde ist das mein Versuch, das, was ich vom Evangelium wahrgenommen habe, in fiktionale, aber aus dem wahren Leben entlehnte Geschichten zu übersetzen.
Ja. Spielte der Hass in den sozialen Medien auch eine Rolle?
In diesem Buch spielt er auch schon eine Rolle, ja. Es gibt eine Geschichte, die handelt von im Grunde der Asylkrise, von der Unfähigkeit einer Stadtgesellschaft, sich mit Neuangekommenen zu arrangieren. Das schlägt in Aggression über. Dazwischen mein Held, ein Pfarrer, der Nolens Volens dann sogar in Lebensgefahr gerät dabei. Beim Versuch, diese Menschen zu schützen im Kirchenasyl vor der Abschiebung. Und da schlägt ihm sehr viel Hass entgegen. Und der ist am Ende dann auch physisch spürbar für ihn. Ja.
Ja. Wenn du die aktuelle Weltlage betrachtest, scheint es allerorten mehr denn je mit Versöhnung immer schwieriger zu werden, oder? Wir haben die Ukraine, wir haben den Iran, wir haben die Kriege in Afrika. Also da glaubst du noch an den Weltfrieden? Ein großes Wort.
Ja, ja. Also manchmal, jetzt klingst du auch wie ein Mann in meinem Alter, wenn du so sagst. Also
sind wir nicht fast in einem Alter?
Ich glaube schon.
Ja.
Ich wünsche es mir, in deinem Alter zu sein.
Das wünschst du dir nicht.
Ich glaube, dass sich das im Kern gar nicht gewandelt hat.
Hm.
Also das menschliche Wesen und die eskalierenden Konflikte, die sind, glaube ich, ähnlich geblieben über die Jahrtausende Menschheitsgeschichte. Nur die Art, sie auszutragen, die hat sich deutlich gewandelt. Also du kannst heute halt auf einen Schlag tausende Menschenleben auslöschen. Und das war halt im 30-jährigen Krieg nicht möglich. Ansonsten glaube ich, nee, die Zeiten waren vermutlich immer so.
Ja. Du hast wahrscheinlich auch kein Patentrezept, wie man diese ganzen Lagen irgendwie lösen kann.
Mhm.
Aber wie machst du das im Kleinen? Wie machst du das bei dir privat zu Hause, dass du einigermaßen versöhnt mit deinen Nachbarn, deiner Familie irgendwie klarkommst?
Ja, immer fehlerhaft. Ich komme jetzt gerade aus einem Konflikt mit meiner Frau, wo es um ganz alltäglichen Kram ging. Ich hatte Termine und To-Dos auf der Liste. Sie hatte ihre To-Dos auf der Liste, brauchte dringend Hilfe. Ich sage, ich kann gerade nicht. Sie ist frustriert. Ich sage, komme ich hier auch noch vor? Wir rempeln uns an. Und dann sage ich hinterher Entschuldigung. Und dann ist das zumindest ein kleines Stückchen Annäherung wieder. Heute Abend werde ich das nochmal in Ruhe nacharbeiten. Wo hat es denn da gerappelt? Wo ist das grundsätzliche Ding, was uns dann Konflikte bereitet? Mit meinen Nachbarn. Also, es gibt einen Schlüsselsatz in meiner Konfliktbewältigungsstrategie. Der kommt aus einem Coaching, das ich mit meiner Frau eine Weile hatte, weil unsere Beziehung wirklich eine sehr arbeitsintensive ist, immer schon. Und so banal das klingt, seit ich mir angewöhnt habe, was auch immer mir gerade begegnet von anderen Menschen, zu fragen, welches Bedürfnis steckt denn dahinter? Ja? Also warum stellt sich da einer hin und macht ständig einen auf dicke Hose?
Ja.
Braucht der Anerkennung, braucht der Lob, braucht der mehr Gehör? Wenn jemand reinkommt und einfach nur richtig rumpestet, ja, schlimme Laune verbreitet oder mich aggressiv angeht, was ist das Bedürfnis dahinter? Wenn ich einigermaßen bei Trost bin, nicht unterzuckert, nicht übernächtigt, kriege ich meistens hin, mir zumindest die Frage zu stellen. Und viele staunen, wenn du die emotionale Dynamik nicht aufnimmst, die da entstanden ist. Ja, also dicke Hose ist natürlich irgendwie provokativ, da will man was dagegen halten. Einmal dahin treten, wo die dicke Hose ist oder so. Sondern einfach nur zu fragen, nicht wörtlich, was kann ich für dich tun?
Ja.
Oder sag mal, wie geht's dir eigentlich? Das zieht manchmal den Stöpsel. Und das ist meine winzige, kleine Idee. Aber im Weltmaßstab, dass Annalena Baerbock jetzt in den Sudan fliegt, das ist gerade der Konflikt, der viele beschäftigt, und sagt, was kann ich für euch tun, bei so einer verfahrenen, über Jahrzehnte gewachsenen Konfliktlage?
Schwierig.
Ja, also im Grunde schnurrt es immer zusammen auf die Frage, lässt sich mit der Bergpredigt Weltpolitik machen?
Ja.
Und ich habe tatsächlich unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs final gesagt, ich fürchte nein. Ich war wirklich pazifistisch veranlagt und muss jetzt sehen, das geht nur mit Einschränkungen.
2000 Schritte.
Das ist uns doch allen so ergangen. Also mit ganz vielen Pfarrern, mit denen ich spreche, die einfach sagen, ich komme aus der Friedensbewegung.
Ja.
Und jetzt muss ich feststellen, dass die Waffenlieferung in die Ukraine eigentlich der richtige Weg ist.
Ja, also da kommt dann Bonhoeffer für mich ins Spiel. Ich mag diesen Satz, dass die letzte verantwortliche Frage für jeden von uns nicht ist oder für jede von uns, sich heroisch aus der Affäre zu ziehen, ja? Im Grunde gut dazustehen mit sauberer Weste, sondern Verantwortung zu übernehmen, auch auf das Risiko hin. Und das ist doch völlig klar, schuldig zu werden, also was falsch zu machen. Dadurch, dass du der Ukraine Waffen lieferst, in diesem Fall konkret, sterben vielleicht auch russische Menschen hinter der Front, die vielleicht nur Logistik machen. Und die gar nicht vorhatten, auf irgendeinen Ukrainer zu schießen, sondern die da durch welche Fügung auch immer hingeraten sind.
Die durch Befehl dahin geraten sind.
Zum Beispiel.
Ja.
Und die Verantwortung übernimmst du, wenn du sagst, die Ukraine braucht Waffen. Und es gibt halt immer noch, das macht, glaube ich, die Konflikte so toxisch, die Diskussionen, immer noch Leute, die sagen, nein, ich habe die Lösung, mit der haben wir Frieden und alle eine weiße Weste. Und daran glaube ich einfach nicht.
Ja. Du hast gerade Dietrich Bonhoeffer angesprochen. Mhm. Du hast auch zwei Bücher über Bonhoeffer geschrieben. Mhm. Sag doch mal eben bitte kurz für all die, die ihn jetzt vielleicht nicht so gut kannten oder kennen, wer war Dietrich Bonhoeffer?
Eine Blitzbirne, um nochmal diesen Begriff zu gebrauchen. Ein wahnsinnig kluger Mensch, mit Anfang 20 schon Richtung Habilitation. Ein angesehener lutherischer Theologe, sehr anerkannt in der akademischen Welt weltweit.
Ja.
Und dann 1933, als Hitler die Macht zugeschanzt wurde, mit seiner ganzen Familie sicher, das ist für Deutschland von maximalem Übel.
Ja.
Und es ging damit los, dass der Judenhass diese ganze Familie provoziert hat, sich aufzulehnen. Das hat er aber sehr klug und geschickt gemacht, erst in seiner Kirche, das war der Ort, an den er gestellt war, hat sich also theologisch blitzsauber vom Evangelium in den Widerstand, denn das lutherische Glaubenssystem handelte davon, dass Obrigkeit Gott gewollt sei. Das heißt, Widerstand erstmal theologisch zu argumentieren war ein großer Job, den er erledigt hat.
Ja.
Brillant. Dann eine komplette Ethik aufzubauen für die Zeit, die damals einen gigantischen Umbruch erlitten hat. Da mussten Leute erstmal eine Orientierung finden. Und dann durch die persönlichen Beziehungen, nämlich über seinen Schwager, der mit dem Staatsapparat gearbeitet hat als Jurist, dann immer mehr in die Nähe derer zu geraten, die den Anschlag am 20. Juli 1944 unter anderem, es gab mehrere Anschlagsversuche, vorzubereiten. Und war für sie der Seelsorger und sowas wie der Außendiplomat. Das ist also bei Kirchen-Events, so würde man das heute sagen, weltweit in Kontakt geblieben mit Menschen, auch aus den Ländern der Alliierten, um zu sagen, Leute, Deutschland ist nicht nur Hitler und die Nazis. Hier sind auch Menschen, die warten auf eine bessere Zeit und sie arbeiten ihr entgegen. Könnt ihr bitte uns unterstützen? Könnt ihr, wenn wir es schaffen, Hitler abzuräumen, könnt ihr dann bitte uns nicht komplett vernichten, sondern könnt ihr bitte mit uns an einem Neuaufbau arbeiten?
Die Gefahr bestand ja auch.
Absolut. Und deshalb ist Hitler auf eine bizarre Weise mehrfach Anschlägen entkommen und Bonhoeffer auf persönlichen Befehl Hitlers noch kurz vor Kriegsende auf eine furchtbare Weise im KZ Flossenbürg hingerichtet worden, mit vielen anderen Verschwörern.
Ja. Inwiefern hat Dietrich Bonhoeffer dein christliches Leben geprägt?
Also das habe ich erst in der Rückschau richtig gemerkt, wie oft ich Bezug nehme.
Wir warten doch mal einen kleinen Augenblick, bis diese Rennautos hier vorbei sind.
Das ist die fossile Vergangenheit, die gerade an uns vorbeigeknattert ist.
War das ein Ferrari, oder?
Ich glaube schon. Ich gucke ja solchen Autos gerne hinterher. Also es,
aber man sieht sie so schlecht, weil sie so tief liegen.
Ja, das ist der Trick. Komm ins Gehör, bevor du sie siehst. Aber das ist zum Beispiel unter Niveau. Ja? Also ich weiß, das ist totaler Quatsch, dieses Auto, in jeder Hinsicht. Aber ich sehe es wahnsinnig gerne. Schönes Industriedesign. So,
okay.
Wir waren gerade noch bei Bonhoeffer und seinem Einfluss auf mein Glaubensleben. Ich glaube ernsthaft, ich könnte meinen christlichen Glauben nicht reflektieren, wenn nicht Bonhoeffers Sätze dabei Pflöcke eingeschlagen hätten.
Ja.
Also Glaube und Denken hat er für mich auf eine wunderbare Weise zusammengebracht.
Lohnt es sich darüber zu gehen, Uwe? Entschuldigung.
Ja, das ist
dann sind wir ein bisschen weiter von der Straße entfernt.
Ist okay. Ja. Ja, ohne Bonhoeffer, manche sagen, er ist ein Heiliger. Im Sinne des Glaubensbekenntnisses der evangelischen Kirche, da wir alle Heilige sind, habe ich gar nichts dagegen.
Ja.
Er ist für mich ja schon sowas wie ein großer geistlicher Bruder.
Ja. Eines deiner Bücher heißt auch, was wären wir ohne Bonhoeffer?
Ja.
Ohne Bonhoeffer. Wie fällt deine Antwort aus?
Ohne Dietrich Bonhoeffers Einfluss wäre die Geschichte der evangelischen Kirche in Deutschland eine andere gewesen, glaube ich. Weil er es wirklich geschafft hat, über Schuld und Sühne zu reden und eine Idee mitzuentwickeln, ohne sie jemals erfüllt gesehen zu haben, was Kirche in der Gesellschaft für eine Verantwortung übernehmen kann.
Ja.
Und die, ja, ich nenne sie mal spirituellen Anstöße, das waren für das Milieu, aus dem ich komme, nämlich ein wirklich ganz bibeltreues, der wichtige Anstoß zu sagen, es geht keine Kontemplation ohne Konfrontation, es gibt keine Gottesschau, keine Einkehr, keine Frömmigkeit, ohne für andere da zu sein, ohne mit denen in Austausch zu bleiben, ohne, und da ist interessanterweise wieder der Begriff, die Bedürfnisse der Zeit um dich herum, der Menschen um dich herum, der Systeme um dich herum zu erkennen und sie immer, und das mag ich am allerliebsten, und immer das Ohr offen zu halten, dass all das, was dir widerfährt, eine Anrede Gottes sein könnte. Entweder durch Bibelstudium oder durch Begegnungen. Was will Gott mir jetzt gerade sagen mit dem, was ich da vorfinde, mit dem, den ich da gerade treffe? Das würde uns, glaube ich, ohne Bonhoeffer entweder später zugefallen sein oder ganz fehlen.
Ja, wir erleben das ja, eine sehr perverse Situation, finde ich, dass Bonhoeffer, Sophie Scholl und auch andere Widerstandskämpfer mittlerweile von rechten Verschwörungstheoretikern vereinnahmt werden. Was fasziniert diese Leute an Bonhoeffer und wie gehst du damit um? Oder was macht das mit dir, wenn du so etwas mitbekommst?
Ja.
Wir haben das ja in Amerika, die Trumpisten, ne, die Evangelikalen, die machen das ja sehr gerne. Und wir haben ja hier unsere Nazi-Partei im Bundestag. Ich möchte sie namentlich gar nicht nennen.
Ja, es gab Corona-Impfgegner, die haben auf ihren Kundgebungen von guten Mächten das Gedicht Dietrich Bonhoeffers gesungen, im Glauben, sie seien damit in seiner geistigen Nachfolge.
Ja.
Mich empört es nicht, mich lässt es eigentlich kalt, weil es so eine typische Methode ist, unterkomplex zu bleiben.
Ja.
Und wer Bonhoeffer reduziert auf, der war ja auch im Widerspruch zum vorherrschenden Zeitgeist, reicht mir, das ist die Brücke, über die ich gehe, der hat einfach nichts verstanden. Also Georg Elser war auch im Widerspruch zu seiner Zeit, hat dafür auch mit seinem Leben bezahlt, weil er eine Bombe deponiert hat, die Hitler töten sollte. Auf den berufen sie sich nicht, weil er nicht so berühmt ist. Ne? Also Bonhoeffer war eben nicht aus Prinzip gegen irgendeinen Zeitgeist, sondern hat in einer ganz klassischen, ethischen, biblisch fundierten Überlegung festgestellt, das ist vor Gott nicht zu verantworten. Und er hat ihm nicht sein persönliches, individuelles Gewissen zum maximalen Maßstab gemacht, sondern sich immer gefragt, was will Gott von mir? Und welche verantwortliche Tat erfordert das von mir? Und das fehlt mir in diesen Behauptungen völlig von Leuten, die sagen, ja, ich bin ja auch Dietrich Bonhoeffer.
Wir haben gerade schon ein bisschen über die Waffenlieferung Ukraine gesprochen. Das hätte ich dich jetzt gefragt, was sagt Bonhoeffer dazu? Aber das haben wir im Grunde schon beantwortet. Was würde denn Bonhoeffer dazu sagen, dass immer mehr Menschen unserer Kirche den Rücken zukehren?
Hat er schon was zu gesagt? Das zum Beispiel hat eigentlich geistig die Kirche ganz gut vorbereitet. Er hat nämlich gesagt, wir gehen letztlich in eine Zeit, die ohne die Arbeitshypothese Gott klarkommt. Also wann hast du im Alltag das Thema auf der Agenda? Das hat diese Moderne sich abgewöhnt. Es kommt dann auf eine gewisse Weise so ätherisch, spiritualistisch oder hinduistisch, buddhistisch wieder irgendwie rein gesickert. Aber dass diese Entfernung von Gott stattfindet, das Leben ohne Gott, das hat er wörtlich gefasst in die schönen Worte, ohne Gott leben wir immer noch vor Gott. Das heißt, es hat ihn gar nicht irritiert, ob wir uns jetzt dessen bewusst sind oder nicht, oder ob wir unser Leben sichtlich danach gestalten. Das hat keinen Einfluss auf die Fakten. Und in der Wirklichkeit, an die christliche Gemeinde in der Regel glaubt, ist Gott existent. Und daran kannst du nichts ändern.
Ja, aber ist die Kirche noch existent? Das ist ja die Frage.
Das ist eine echt interessante Frage. Merke ich selber in meiner Ortsgemeinde. Ich fühle mich einfach nicht gemeint. Die machen lauter ganz süße Arbeit für Familien mit Kindern. Ja, ich bin zwei Menschen mit Hund. Und frage mich schon, ja, wo komme ich da vor? Jetzt würden viele sagen, ja, dann bringe ich doch selber ein, dann initiier doch was. Und dann bin ich klassisch für meine Alterskohorte. Ja, nice to have, aber irgendwie könnte ich das nicht verbindlich, so wie ich das von mir erwarte. Und dann fehlt das halt in dieser Gemeinde.
Ja
wo ist Kirche? Immer wieder mal präsent, wo sie sich gerade macht und sagt, wir äußern uns. Und deshalb den Leuten immer noch nicht egal, aber schon auch oft eingeschränkt auf diese Grundwertefragen. Also wenn es dann um Leben und Tod geht, um Wert des Lebens, um ethische Fragen, da werden ja dann doch immer noch auch Bischöfinnen oder Theologen gefragt. Wie siehst denn du das? Da findet sie statt. Als Gemeinden, glaube ich, dürfen wir nicht unterschätzen. Es gibt immer noch wahnsinnig schöne Wärmezentren, wo Menschen ihren Halt finden, wo sie andere haben, die für sie da sind. Gemeinden, die soziale Verantwortung übernehmen, die sich kümmern, einfach um die Not, um die Ecke, die einfach was auf die Beine stellen, die ganz praktische Dinge tun, die sich um die Verschönerung ihres Stadtteils kümmern, die bei uns in der Gemeinde viel Integrationsarbeit machen.
Quartiersentwicklung.
Ja. Also Kirche findet ganz viel statt, ohne dass da ständig Kirche oder Bibel draufsteht.
Genau. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem von Kirche, ne? dass die Leute teilweise gar nicht mehr erkennen, was wirklich Kirche ist. Also ich war jetzt am Montag bei einer Volksfestveranstaltung, auf dem Hügel heißt das, in Recklinghausen, am 1. Mai. Und wir waren mit ein paar Ständen dort vertreten. Und ich sagte, Mensch, guck doch mal hier rum. Da Lebensweise, das ist alt, so Seelsorge im Alter. Die sorgen dafür, dass Menschen in Kontakt kommen. Mhm. Ne, dass sie nicht alleine sind. Gerade das Thema Einsamkeit. Daneben haben wir den Stand Telefonseelsorge. Mhm. Noch ein Stand weiter war halt die Notfallseelsorge. Das sind alles Bereiche, die es, ich sag mal, ohne Kirche, in dem Fall die zwei letztgenannten, sind ja ökumenisch, ich sag mal, da wäre die Gesellschaft ein ganzes Stück ärmer und schlechter dran.
Du wirst jetzt Leute finden, die sagen, naja, das liegt ja auch an den staatlichen Zuweisungen. Und wenn es halt das, was sich Kirche nennt, nicht macht, dann machen es halt andere Menschen guten Willens. Ja, kann durchaus sein. Also ich habe damit kein Problem, dass da nicht zwingend Absender Kirche draufsteht, sondern ich glaube daran, dass es einfach wirkt, dass Menschen merken, das tut mir gut, hier gelingt Leben oder hier bin ich angenommen, im besten Falle. Hier arbeiten Leute an ihrer Hoffnung, dass sie Gestalt annimmt.
Ja.
Und wenn sie dann mal fragen, sag mal, wie kommst denn du dazu, was motiviert dich, warum bist du dagegen, dass ich dem da auf die Fresse haue, und man landet dann doch wieder bei der Bergpredigt zum Beispiel, dann bist du auch wieder bei der Kirche. Also ich habe da gar nicht so diese missionarische oder diese PR-Erwartung, dass das unbedingt jedes Mal klar werden müsste. Also ist wahrscheinlich für einen Kommunikationsmenschen das totale Desaster, das zu sagen. Ist doch egal, ob die den Absender erkennen. Aber so sehe ich das bei Kirche.
Okay. Aber du bist noch drin?
Ich bin drin, ja. Und manchmal auch nur noch, weil ich möchte, dass diese Jobs auch erhalten bleiben. Also dass von meiner Kirchensteuer bestimmte Strukturen und bestimmte Tätigkeiten weiterlaufen. Ja. Ich könnte mir auch genauso gut vorstellen, in einer freien Gemeinde zu sein, wenn da Menschen sind, die dasselbe suchen und gestalten wollen wie ich. Aber in meiner Landeskirche bin ich groß geworden. Das ist wie meine Familie, habe ich mir nicht ausgesucht. Ist Teil meiner Geschichte, bleibt es, solange die mir nicht unfassbar auf den Keks gehen. Und das tun sie nicht.
Wir haben vorhin von Unversöhnlichkeit, zunehmenden Hass etc. gesprochen. Kann man das auch so ein bisschen mit der Abkehr von Kirche irgendwie in Verbindung bringen? Werden die Menschen so, weil sie halt nicht mehr, klingt jetzt groß, ist aber gar nicht so gemeint, nicht mehr richtig den Halt in der Kirche haben?
Das provoziert förmlich jetzt unterkomplexe Antworten. Nee, ich glaube nicht, dass es so einfach ist.
Okay.
Sondern ich glaube, dahinter stecken 300 Jahre Geistesgeschichte, dahinter stecken schwerste Krisen dessen, was sich abendländische christliche Kultur nennt. Also wie kannst du über Kirche reden nach Auschwitz? Ist ja genauso die Frage, wie kannst du über Gott reden nach Auschwitz?
Ja.
Dann glaube ich eher, dass wir nicht über diese verfasste, diese organisierte, diese Gruppe Kirche reden müssen, sondern über das, was Menschen eigentlich Orientierung und Halt gibt. Und da sehe ich schon, dass viele komplett unterversorgt sind und dass uns da eine Religion, ein Rückbezug, ein fester Anker fehlt. Und da bin ich wahnsinnig fromm, indem ich das sage. Ja, wenn du das nicht weißt, dass du mit deinem Leben gewollt bist, dass du ein Geschöpf bist, dass dein Leben einen Sinn ergibt, dass du eine Erfüllung leben darfst, dass du das nicht alles alleine schaffen musst, dass du scheitern darfst, dass du geliebt bist und so, das macht schon was. Das ist ein Unterschied, ob ich das glaube oder nicht.
Wenn man halt eben nicht mehr in die Kirche geht, wenn man halt das alles nicht mehr mitmacht, geht dir nicht auch ein Stück weit bei den Menschen jetzt innerlich halt Nächstenliebe verloren? Weil das ist ja, ich sag mal so, der für mich die Kernbotschaft halt des Glaubens.
Also, wenn wir es auf gottesdienstliche Veranstaltungen beziehen, dann hat das für mich am allerwenigsten mit Nächstenliebe zu tun, sondern das ist wirklich die kollektive Zuwendung zu Gott. Das ist Hingabe. Das ist im Grunde Eintauchen in die andere Seite der Wirklichkeit.
Ja.
Wenn wir über sonstige gemeindliche Begegnungen und Veranstaltungen reden, dann glaube ich, finden da genau solche Prozesse statt wie in allen anderen Gruppen auch, die sich mal hold und mal unhold sind.
Ja.
Aber ich glaube nicht, dass der Mangel an dieser Gemeinschaft der Gesellschaft so große Probleme macht, sondern ich glaube, das wurzelt das
so einfach gedacht.
Ich fürchte ja.
Ja.
Ich glaube schon, es hat wirklich damit zu tun, in welche Richtung suchen wir eigentlich gemeinsam oder als Gesellschaft Erfüllung, gelingendes Leben.
Ja. Was muss deiner Ansicht nach die verfasste Kirche tun, um den Trend zu stoppen oder gar umzukehren?
Das, was sie, glaube ich, schon tut, nämlich sich nicht ständig einen Kopf machen um ihre eigene Existenz, sondern fest bleiben im Vertrauen, dass die Verheißung gilt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Also das geht, die kann nicht bankrott gehen. Ist eine unerschöpfliche Quelle.
Ja.
Und dann falle ich, weil wir unterkomplex bleiben, falle ich auf das zurück. Es gab eine tolle Studie mal für die EKD. Wieder ein Polizeiauto. Die EKD-Studie, die ich mal meinem Pfarrer präsentiert habe, und der war ganz verschreckt. handelt sie davon, guck doch, in welchem Milieu, in welcher Umgebung deine Gemeinde zu Hause ist. Guck da, was die Menschen brauchen, was ihnen gut tut. Wie, ja, was würde Jesus denen sagen?
Ja.
Das zu machen, also lokal zu denken und zu arbeiten, das, glaube ich, ist nach wie vor ein ganz guter Schritt.
Ja, aber die Problematik besteht ja darin, nicht nur, dass Menschen, ich sag mal, der Kirche den Rücken zukehren, sondern das Problem besteht ja auch, dass wir immer weniger Personal haben. Ja. Ne? Das heißt also, wir können gar nicht mehr so sehr im Kleinen denken, sondern wir müssen eigentlich schon über die Kirchturmspitze hinaus denken. Das heißt, deswegen bin ich ja zum Beispiel für die Öffentlichkeitsarbeit der beiden Kirchenkreise zuständig. Es wird ja eigentlich immer größer gedacht, damit das alles nur noch irgendwie abgedeckt werden kann.
Ist, glaube ich, eine Bestätigung dafür, dass Kirche nur mit Hauptamtlichen gar nicht funktioniert?
Ja.
Und ansonsten ist es doch fast eine Schicksalsgemeinschaft. Also in einem Land, das an jeder Ecke unter Fachkräftemangel leidet, erfährt ihn selbst.
Ja.
Die Kirche, also das ist, glaube ich, nichts Exklusives.
Ja, aber natürlich
daran, daran sehen wir einfach, dass wir die Dinge, die zu tun sind, nicht den Seelsorgern und den Hauptamtlichen und den Diakoninnen und Diakonen überlassen können. Das, da muss jeder selbst gucken.
Dass er sich einbringt.
Ja.
Ja. Am 31. Mai gibt es in der DASA in Dortmund einen Zukunftskongress. Da treffen sich so die jungen Zukunftsgestalten der Kirche, der evangelischen Kirche. Wie stellst du dir die evangelische Kirche der Zukunft vor?
Offen gestanden habe ich das noch nie überlegt. Müsste ich jetzt mal eben freestylen?
Ja.
Okay, ich stelle sie mir sehr gemischt vor, was die sozialen Gruppen angeht. Also nicht nur ein Milieu. Ich stelle sie mir sehr interaktiv vor. Ich stelle sie mir liturgisch vor. Ich finde es wunderbar, einen verabredeten Rahmen zu haben, eine Festordnung für die Gottesdienste. Ich stelle sie mir ständig in der Erneuerung vor, nämlich immer wieder schauen, wo sind wir, was können wir jetzt tun, was wollen wir machen. Ich stelle sie mir einfach lebhaft vor, lebendig.
Ja. Ja. Ergänze bitte den Satz, eine Gesellschaft ohne evangelische Kirche wäre für mich?
Naja, schon wie eine schwere Oberschenkelzerrung.
Du hast auf dem letzten Kirchentag in Dortmund moderiert. War das für dich ein Job oder war das für dich auch eine Herzenssache?
Das hat angefangen als Mischung. Ach, wie schön, die Diakonie fragt auf dem evangelischen Kirchentag. Tolles Programm, viele Podiumsgespräche, was ich mag, dialogisch. Dann war es zwischendurch nur Herzenssache. Es gab wunderbare Begegnungen. Zum Beispiel hatte ich zu tun mit zwei Geschwistern mit Down-Syndrom, beide so junge Teenager. Und der eine hatte Musik gemacht und sein Bruder stand daneben. Und dann habe ich dem Musiker gesagt, wie cool ich das fand, was er gemacht hat. Und sein Bruder, der offensichtlich rhetorisch nicht so gut zu Fuß war, hat einfach gemerkt, ich sage seinem Bruder was Liebes und wusste keinen besseren Weg, als mich in den Arm zu nehmen und mir einen wahnsinnig nassen Kuss auf die Wange zu geben. Und da war es eine Herzenssache.
Ja.
Intensivst. Und dann wurde es immer mehr Job, denn es war so ein Höllenlärm auf dem Kirchentag in dieser Halle, dass wir echt kämpfen mussten, um da durchzudringen. Aber es war eine wahnsinnig intensive Zeit.
Im Juni gibt es den nächsten Kirchentag, und zwar in Nürnberg. Wirst du auch dort sein?
Wahrscheinlich nicht.
Okay.
Aber aus Termingründen eher. Und Kirchentag ist für mich, wenn ich da nur so als Besucher bin, eine komplette Überforderung.
Also weil das es ist, zu viel ist?
Ja. Das ist wie in einem amerikanischen Süßwarenladen. Irgendwann bin ich gelähmt.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.
3000 Schritte. Sie haben Ihr Ziel erreicht.
Wollen wir zum Schluss nochmal über den BVB reden? Du hast eingangs ja schon mal ein bisschen was gesagt. Du hast dich ja schon geoutet im Grunde genommen als BVB-Fan.
Ja.
Klappt das mit der deutschen Meisterschaft noch?
Ich glaube, nein. Wenn sie es doch schaffen sollten, dann wäre das wirklich viel Glück. Also die haben mich jetzt dreimal so unfassbar enttäuscht, im Grunde schon viermal innerhalb der letzten Wochen. Ich dachte, nach dem Bayern-Spiel, schlimmer geht nicht. Dann kam Leipzig, dann dachte ich, totaler Exitus.
Ja.
Ja, und dann haben sie noch mal gegen Stuttgart was fabriziert, was ich auch furchtbar fand, und gegen Bochum. War das zwischendurch Stuttgart? Ich überlege gerade. Jedenfalls war es Bochum am Ende.
Doch, das 3-3 gegen Stuttgart war das. Ne?
Also, und das waren auch nochmal so zwei ganz furchtbare Phasen. Und deshalb, nee, also diese, das ist bei den Bayern.
Schützt du dich jetzt so ein bisschen?
Ja. Okay. Also wenn die das doch schaffen, dann
freust du dich
mich sehr. Ja. Sehr, sehr, sehr.
Dann bist du auf dem Borsigplatz?
Nee, das ist mir dann zu heftig.
Das ist ja wie beim Kirchentag.
Dann. Genau, es wird zu heftig. Die letzte Meisterschaft habe ich auf dem Friedensplatz gefeiert. Da war ein bisschen mehr Luft, das war sehr schön. Borsigplatz würde ich nicht überstehen, nee. Aber nach Dortmund fahren dafür wäre schon schön. Aber es gibt auch in meinem Heimatort, den ich jetzt nicht preisgeben will, eine kleine schwarz-gelbe Gemeinde, die trifft sich dann bei Spielen, die nur im Pay-TV übertragen werden, in einer Kneipe. Und da machen wir dann so ein ganz kleines bisschen Süd. Und das ist sehr lustig. Also wenn ich nicht nach Dortmund schaffe, dann gehe ich auf jeden Fall in diese Kneipe.
Uwe, ich wünsche dir alles Gute.
Danke. Den Gladbachern auch.
Ja, wir haben ja nichts mehr zu verlieren und dementsprechend spielen die auch Fußball. Furchtbar. Lass uns nicht über diese Borussia sprechen im Augenblick. Wir freuen uns auf die nächste Saison und fürchten, dass sie genauso schlecht wird. Mhm. Vielleicht noch schlechter. Ich fand das wirklich toll, dass du mit mir heute diese Wortschritte gemacht hast.
Ja, danke schön.
Manchmal warst du auch banal, das fand ich gut. Mhm. Schön,
ja,
auf diese Seite kennenzulernen.
Unter Niveau.
Deine Frau wird es dann beurteilen.
Ja, und jetzt etwas Musik. Ach nein, haben wir gar nicht.
Weiter mit Musik.
Genau.
Danke, Uwe.
Danke euch auch.